Teilzeithelden auf der Spiel 2018. In unserem Interview von System Matters Daniel Neugebauer und Stefan Droste.
Einen wunderschönen guten Tag euch beiden. Wir haben uns mal ein ruhigeres Fleckchen auf der Spiel gesucht. Tja, der Donnerstag ist hinter euch. Wie fandet ihr ihn?
War soweit gut. Ich würde sagen, mittlerweile ist der Donnerstag neben dem Samstag der vollste Tag hier auf der Spiel. Also, das ist echt unfassbar.
Aber die Stimme ist immer noch da.
Ja, aber nicht mehr so gut wie vorher.
Dagegen helfen ja Hustenbonbons.
Ja, ich hab diese, wie hieß das Zeug? Isla Moos, ne?
Isla Moos, schwört Jenny auch drauf. Ja.
Soll gut ist sein. Ganz gut.
Werde ich mir merken für meine nächsten kaputten Stimmbänder nach unzähligen Interviews. Wunderbar. Sprechen wir doch mal. Bei euch tut sich gerade einiges. Ihr habt mittlerweile wirklich viele Linien draußen auch schon und werdet auch eifrig am Stand belagert. Ganz groß ist ja die deutsche Variante von Shadow of the Demon Lord.
Genau, der Schatten des Dämonenfürsten ist erschienen. Ich erinnere mich, wir haben uns, glaube ich, schon mal auf der RPC letztes Jahr unterhalten, dass der Dämonenfürst kommt. Jetzt ist er endlich da. Hat ein bisschen länger gedauert, aber wir sind ganz zufrieden. Das Grundregelwerk ist erschienen zur Messe und auch zwei Abenteuerbände.
Was für Abenteuer sind das?
Das sind jeweils vier kleine Abenteuer. Die sind ja alle sehr kurz bei der Schatten des Dämonenfürsten. Und zwar für Anfänger und Lehrlinge, also die untersten Stufen, und dann direkt für Gesellen, dann um weiterzuspielen. Und ja, das typische Dark-Fantasy-Abenteuer, ne? Also geheime Kulte, düstere Orte. Und
Gemessel, Gedärm, Dämonen.
In der Tat, genau. Viele Dämonen. Der Dämonenfürst hat zahlreiche Kinder, ja.
Auch viel Gemetzel. Man braucht auch viel Gemetzel.
Ist wichtig, ja.
Ja. Das Ganze ist ja jetzt schon quasi alles in einem Rutsch da, weil wir ja eine Vorbestellaktion gemacht haben, wo die Stretch Goals ganz genreuntypisch nicht irgendwelche Zusatzbücher waren, sondern einfach nur die Tatsache, dass wir Zusatzbücher mit dem Budget, das wir haben, gleichzeitig drucken können. Das heißt, dass die Leute schon direkt ein Packen bekommen können. Deswegen bekommt man jetzt eben schon das Grundregelwerk und die beiden Abenteuer. Und die Kampagne kommt, glaube ich, jetzt auch.
Genau, die Kampagne sollte eigentlich dann nächstes Jahr erst kommen. Aber wenn alles gut geht, schaffen wir es dieses Jahr noch. Ende September war, glaube ich, die Finanzierung zu Ende. Und dann konnten wir ja jetzt im Grunde schon publizieren. Also einen Monat später ungefähr.
Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Können die Leute, die vorbestellt haben, auch ihre Exemplare direkt hier abholen?
Ja, das konnte man auch. Wir haben allerdings es geschafft, diesmal vorher zu versenden sogar.
Wow.
Das ist in Anbetracht des Logistikdienstleisters, der uns dabei zur Hand ging, beeindruckend. Wir haben die Sachen dann anschließend selber mit dem Auto zur Post gebracht.
Naja, warum auch nicht? Selbst ist der Mann. Jetzt hat ja das System durchaus im Englischen schon einen größeren Umfang unterstützenden Büchern. Was kommt da als nächstes an den Übersetzungsarbeiten?
Ja, der Robert Schwalb ist ja ein Tier, würde ich sagen. Also das ist unfassbar. Ich glaube, es sind 200 PDFs, die erschienen sind mittlerweile. Also es ist wirklich unglaublich. Da kommt als nächstes im Dezember, wir hatten ja eine besondere Vorstellung, wo auch einige Leute irgendwie eine Luxusvariante kaufen konnten und dann auch noch zur Bruderschaft der Schatten dazugehören. Das heißt also, die können mit abstimmen, was sozusagen als nächstes kommt. Es gibt einige größere Bücher. Es kommen auf jeden Fall weitere Abenteuer, das für die Meisterpfade Abenteuer und wahrscheinlich dann auch vier kleinere Heftchen für jede Lehrlingsklasse, also für den Schurken, Priester, Kämpfer und den Zauberkundigen. Das sind dann nochmal Erweiterungen oder Ergänzungen für weitere Pfade.
Ja. Also seid ihr da in den nächsten 5 Jahren beschäftigt oder geht das schneller?
5 Jahre wäre schon mal gar nicht so schlecht. Ich meine, der macht ja noch weiter. Also der kommt, also ist ja nicht so, als ob der neue Kickstarter von ihm startet jetzt nächsten Monat mit Occult Philosophy, 800 neue Zaubersprüche, neue Schulen. Also da ist noch einiges. Ich hoffe, da können wir in 5 Jahren noch neue Sachen rausbringen. Und natürlich auch eigene Sachen. Also wir dürfen noch
das wäre eine Frage gewesen.
Ja, ich habe schon Kampagnenideen und Abenteuerideen sind schon in meinem Notizbuch.
Okay. Grimdark ist ja gerade zurzeit sehr, sehr beliebt und Dark Fantasy erfreut sich aktuell im Rollenspielbereich größerer Beliebtheit. Sieht man jetzt mit Shadow of the Demon Lord, sieht man auch mit Seelenfänger, geht auch in die Dark Fantasy Richtung. Wie hoch schätzt ihr die Chance, dass dieser Trend erhalten bleibt und nicht bald von einer Hoffnung gute Welt Schimmer überrollt wird?
Fragst du jetzt den Menschen mit der wenigsten Hoffnung für eine gute Welt? Also ich denke mal, allein wenn man sieht, wie lange Warhammer schon da ist, was ja sozusagen der Urvater des Grimdark ist, auch in der Fantasy-Variante, jetzt ja auch im Videospiel mit Total War Warhammer,
ja, sehr gut. Ausgezeichnet.
Wieder kompletten Aufschwung kriegt, glaube ich schon, dass wir da eigentlich momentan den Höhepunkt noch nicht erreicht haben. Es gibt natürlich, und das finde ich auch schön, mal eben wieder Hinwendungen zu bunteren Rollenspielen, sei es jetzt Dragons Conquer America, was ja auch gepunktet hat dadurch, dass es sehr bunt war. Und da gab es eins, wie hieß es?
Overlight,
genau. Da ich auch so, bin auch super interessiert, weil es eben auch heller war. Aber ich glaube einfach, dass wir uns momentan ausdifferenzieren wieder. Der Markt wächst, finde ich, nach vielen, vielen pessimistischen Prognosen, entstehen wir viel mehr neue Rollenspiele, auch kleinere. Und ich glaube einfach, dass diejenigen, die Grimdark mögen, in Zukunft noch genug davon bekommen. Aber ich glaube, dass wir auch im Grunde jetzt für jede Sparte langsam mehr bekommen, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Also Beyond the Wall ist ja zum Beispiel ein relativ freundliches Spiel. Insofern gibt es auch da Bedarf. Also das hat gezeigt, wir mussten es ja nachdrucken. Also mittlerweile schon zum zweiten Mal. Insofern.
Beyond the Wall ist ja gerade tatsächlich ein System, was, sage ich mal, eine charmante Mischung aus Oldschool-Elementen und modernen Funktionsweisen, wie man sie in Gummipunkten in diversesten Systemen so findet. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, die zweite Auflage ist jetzt auch da. Wie sieht es mit Produkten aus? Neuen Kampagnen, Abenteuer?
Ja, für Beyond the Wall ist jetzt das Bärenbuch erschienen. Das ist ein ganz kleines Supplement, wo es darum geht, dass man einen Dorfbären spielen kann, als einen intelligenten Dorfbär. Aber wir hatten ja den Abenteuerwettbewerb zum Thema Goblins gehabt und der ist auch ausgewertet. Wir haben die Siegerabenteuer gekürt. Die kommen auch und dann gibt es auch noch einen weiteren Abenteuerband, wo wir dann die nächsten 6 Charakterklassen dann wieder haben. Also die Adligen waren es dann diesmal, wenn ich mich recht entsinne. Eine Kampagne ist kompliziert, weil das ja so über Zufallstabellen alles funktioniert. Da müsste man sehr viel Hirnschmalz reinstecken. Ich habe ja noch 2 Wünsche. Einmal, dass wir in die Ferne nachdrucken. Das wäre noch ein schönes Ding. Und das kommt auch hoffentlich nächstes Jahr. Und das zweite wäre, dass wir vielleicht noch hinter dem Horizont machen, wo es dann um Seereisen geht. Das wäre dann ganz neu.
Das ist auch wäre ein Steckenpferd von mir. Ich finde die Idee, man bricht ja auf, junge Helden zum ersten Mal jenseits des Dorfes, sehen, was die große weite Welt zu bieten hat. Und da bietet sich an, was ist, wenn die am Meer wohnen? Was ist, wenn die ihr eigenes Schiff haben und dann losziehen und dann irgendwie Inselwelt decken? Wäre ich total für. Kurzer Einwurf noch, das Bärenbuch sollte man sich schon deswegen holen, weil der Bär super overpowered ist.
Das stimmt, ja, das ist richtig.
Der ist halt ein Bär, der hat 2 Angriffe mit Klauen, also das kriegst du auf dem ersten Level sonst mit niemandem. Also da hat man schon viele Rückmeldungen, dass der Bär ist super stark. Also ja, holt euch das deswegen schon.
Bauercreep.
Bumm. Ja. Genau.
Wo wir gerade bei kleinen Produkten sind, gut, ist jetzt keine, wir haben jetzt gerade von einer Reihe gesprochen, aber ihr habt ja natürlich auch eure ganzen kleinen Indie-Systeme, die ihr immer wieder übersetzt, mit ganz, ganz charmanten Varianten dabei. Tut sich da was Neues?
Für den Winterwald haben wir den letzten Band, der noch aus der Vorbestellung sozusagen mitgekommen ist, herausgebracht. Das sind 6 neue Abenteuer, die sich in Europa auch in verschiedenen Zeiten bewegen. Also vom alten Griechenland angefangen bis hin zum mittelalterlichen Frankreich, aber auch das Norwegen der 80er. Und das ist auch eine sehr ungewöhnliche Herangehensweise. Das wurde dann von Axel Weiß alles illustriert, wie der Band Festtage. Und mit dabei sind dann Abenteuer von Verena Busch, Sarah Jakob, von mir glaube ich eins, und von Kai Tramdani und Ralf Sandfuchs. Das ist also ganz gut. Aber das ist schon ganz schön. Aber ein besonderes Highlight ist für mich das Solo-Rollenspiel Quill, indem man Briefe schreibt. Da kann Stefan dann vielleicht ein bisschen was zu sagen.
Ja, das ist tatsächlich mal anders als De Profundis, was immer so der Standard ist, ein Briefe-Rollenspiel, tatsächlich ein Solo-Spiel. Das heißt, ich schreibe, ich sitze alleine zu Hause, bei Kerzenstand eine Flasche Rotwein.
Ja, das reicht doch schon.
Und dann schreibe ich auch noch einen Brief, weil ich Bock habe, so ein bisschen Rollenspiel-Feeling zu haben. Und die Sache ist, ich habe auch einen Charakter, ich baue mir auch einen Charakter mit verschiedenen Werten, je nachdem, der hat vielleicht viel Herz und wie ein Poet oder hat besonders gute Ausdrucksfähigkeit oder kann sehr schön schreiben. Ja? Und ich muss dann tatsächlich diesen Brief vor mir schreiben. Ich nehme ein Blatt Papier und einen Stift und schreibe einen Brief an einen NSC, von dem ich irgendwas will. Ja, das ist so verschiedene Szenarien vorgegebene, was vielleicht nur die Grundidee sein könnte, oder ich baue mir was Eigenes. Und dann kann ich zum Beispiel, würfel ich natürlich auch drauf. Und wenn ich meinen Wortschatz zum Beispiel gut würfle, darf ich von den besonders eloquenten Worten aus der Liste wählen. Wenn ich den nicht verkaue, dann muss ich halt die tumberen Wörter nehmen und dann klingt der Brief vielleicht nicht so, wie ich es gerne hätte, zum Beispiel. Und am Schluss rechne ich dann nach einem Punkteraster das Ganze zusammen und kann dann sehen, an der Liste, wie reagiert der NSC, wenn er diesen Brief bekommt. Also, wird er mir jetzt irgendwie das Geld schicken oder lässt er mich irgendwie lieber von der Polizei verhaften? Das Ganze ist unser Fantasy-Setting quasi gepackt, oder Mittelalter-Setting. Und gleichzeitig gibt es dazu noch ein Zusatzband mit Liebesbriefen sozusagen, die man schreibt, eben auch über diese Fantasy-Charaktere, und ein Band, wo nochmal Abenteuer drin sind. Ich glaube, es waren 5 oder 6 Stück. Oder?
Das ist eine ganze Kampagne, war das. Genau, eine Kampagne.
Und das zweite ist eine Kampagne in Lovecraft Country. Also spielt das Cthulhu-Thema und man schreibt dann eben Briefe über, aus Sichtweise verschiedener Personen aber, die Kontakt hat mit dem Mythos. Und die schreiben dann Personen, versuchen das dann irgendwie rüberzubringen, ohne in die Klapse gesteckt zu werden zum Beispiel. Ja? Oder dass der andere sich für verrückt hält.
Überaus abgefahrenes Konzept.
Ist preisgekrönt. Indie RPG Award 2016 war es, meine ich, von Scott Malthouse. Wahnsinnig toll.
Wir haben den Markus Wittmer vom 3W6 Podcast, der hat die Redaktion gemacht, und die Natascha Seifarik, die hat die Kalligrafie und das Design gemacht. Also da haben wir das bestmögliche Team für zusammengeholt, würde ich sagen.
Genau. Der Axel Weiß hat es illustriert, zumindest die Lovecraft-Kampagne, und auch übersetzt, was sehr schön ist.
Ja. Das bekommt man jetzt auch schon bei euch im Stand.
Ja, genau. Das gibt es am Stand. Das ist, also ich sag mal, von den obskuren Dingen, die wir so rausbringen, ist das schon so mit das Merkwürdigste. Das im besten Sinne des Wortes. Aber ich sag mal, viele haben wir davon nicht gemacht. Es ist eher ein kleines System, was ich gerne haben wollte, um es einfach auch zu würdigen. Also ich fand es auf Englisch schon sehr schön und auf Deutsch haben wir dem nochmal ein bisschen mit einem neuen Layout und Kalligrafie dann eben ein schönes Gewand gegeben.
Ja, vor allem kennen ganz viele Leute diese ganzen kleinen Indie-Systeme überhaupt nicht, sondern sind ihren großen, in Anführungsstrichen, Giganten verhaftet, die sie seit Ewigkeiten spielen und wollen auch manchmal gar nicht was Neues austesten und werden dann durch eure Übersetzungsaktionen von diesen Produkten, die ich sehr begrüße, einfach drauf mal gestoßen. Hey, da gibt es noch mehr als DSA, Shadowrun, Cthulhu, whatever.
Das ist ja auch sozusagen meine Hoffnung, jenseits, wenn das den Verlag gut geht, das ist natürlich auch schön, aber dass man die Szene als solche irgendwie etwas bereichert, die Horizonte ein bisschen öffnet, zumindest den Leuten zeigt, es noch mehr, schaut doch mal nach, was auch andere haben. Und ich glaube, dass wir dann, wie schon gesagt, diesen Trend eigentlich, dass die Rollenspielszene wieder größer wird, irgendwie auch für viele kleine Verlage oder wie auch immer auch produktiv mitgestalten können.
Auf jeden Fall. Wollen wir damit mal den Ausblick über die aktuellen Dinge beenden und wenden wir unseren Blick mal ein wenig in die Zukunft. Was tut sich denn da so an vielleicht neuen Linien?
Also, wir haben ja schon ein paar Sachen angekündigt. Das erste wäre dann das Swords and Wizardry Complete. Das ist ein Oldschool-Rollenspiel, Grundregelwerk, was wir vor allen Dingen dafür brauchen, damit wir noch cooles anderes OSR-Zeug übersetzen können. Weil das Beyond the Wall ist zwar Oldschool-Rollenspiel, aber natürlich nicht so wie Labyrinth Lord oder sowas. Das ist schon ein bisschen anders. Das funktioniert, die Magie funktioniert anders, die Charaktere sind anders gebaut und so. Swords and Wizardry brauchen wir, um zum Beispiel Abenteuer rauszubringen, die sehr exzellent sind im Oldschool-Bereich und die sonst gar keine Möglichkeit hätten, hier veröffentlicht werden zu können. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen und dann so eine kleine Best-of-Reihe etablieren können. Bleiben wir kurz beim Oldschool-Bereich. Dungeon Core Classics wäre dann das andere große Projekt nächstes Jahr. Das ist eines der unterhaltsamsten Rollenspiele, die ich kenne. Und
ich liebe den Funnel.
Es ist unglaublich. Ne? Sechs Charaktere kommen rein, einer kommt raus. Das ist wirklich unglaublich unterhaltsam. Ich denke, das wird im nächsten Jahr, weiß ich, vielleicht im Frühjahr erscheinen oder Mitte des Jahres. Das ist so. Übersetzung ist schon gemacht, das Lektorat ist auch schon irgendwie zu zwei Dritteln durch. Aber man muss ja immer gucken, also möglichst wenig Fehler im Buch ist mir sehr wichtig. Darum gehen wir da gerne auch noch ein zweites und drittes Mal drüber.
Ist auch durchaus sinnvoll, ist ja auch umfangreicher.
Genau. Außerdem kommt das erste Buch, was systemlos ist, also ein Buch zum Thema Abenteuer gestalten von Andreas Mehlhorn, was dann wirklich ein Guide ist, um nicht um Abenteuer zu publizieren, sondern wie man sie schreibt. Man ist Spielleiter, man hat irgendwie Ideen, wie baue ich ein Detektivabenteuer auf, da sind handwerkliche Tipps drin, wie man das macht. Das ist sehr sinnvoll, meiner Meinung nach, weil davon gibt es gar nicht so viele auf Deutsch.
Das ist richtig.
Ja, und das andere, die anderen Sachen fallen sozusagen in Stefans Bereich, im Bereich des Powered by the Apocalypse oder schon Randerscheinung bzw. Verbesserung des Apocalypse World Systems.
Ich bin gespannt.
Ja, also da hatten wir schon ein paar Mal, glaube ich, drüber gesprochen, hier und da vielleicht. Das erste, glaube ich, was fertig wird, wenn ich jetzt nicht irre, ist Last for the Awful Sea. Das ist eben auch ein BBTA-Spiel, Erzählspiel, was auf den britischen Inseln spielt im 19. Jahrhundert. Das sind arme Leute, die zur See fahren. Das kann, ne, und gleichzeitig ist die See aber auch irgendwie etwas Mythisches, Übernatürliches. Und das sind so schöne Geschichten von Verzweiflung und von Seemannsgarn. Die Tina Trillitsch arbeitet da sehr viel dran, die ja vielleicht einigen bekannt ist von dem
Erzählspiel-Szenen.
Der Erzählspiel-Szenen, genau. Und das kommt, glaube ich, jetzt nächstes. Und die ist auch jetzt federführende Übersetzerin, nachdem ich da mich selber erst einmal dran versucht habe, bei Blades in the Dark, was ja durchaus jetzt auch schon ein oder zwei Mal genannt wurde. Das war schon, wie gesagt, die nächste Stufe der PBTA-Spiel-Weiterentwicklung ist. Also wieder zurück zu deutlich mehr Crunch. Also ein komplexes System, was aber ganz immens tiefes Spiel ermöglicht. Eben. Man hat eine Gruppe von Schurken in einer magischen Industriemetropole, ja, Dishonored oder Thief lassen da grüßen und zieht einen Coup nach dem nächsten durch. Und das ist sehr, sehr cool und wir freuen uns sehr, dass wir es haben. Und ich freue mich auch sehr, dass die Tina das jetzt übersetzt. Ich habe das erste Kapitel habe ich gemacht und dann eben mit ihr darüber gesprochen, mit den Grundbegriffen und so weiter. Und das ist, ich habe es bei Dungeon World gemerkt, ein Riesenstück Arbeit, das festzunageln. Und jetzt bin ich sehr froh, dass sie mir da unter die Arme greifen kann. Dann sehe ich in sehr, sehr guten Händen. Also sehr gute Übersetzerin. Ich möchte nochmal Ihnen sehr schnell mal danken. Ja. Und Mythos World kommt auch, ist sie ebenfalls mit beteiligt. auch noch andere natürlich, sorry. Sie macht nicht nur alles alleine, dann wären auch noch mehr Leute. Mythos World sozusagen ist die Apocalypse World Variante, die Dungeon World Variante, wenn man so will, von Cthulhu, Call of Cthulhu. Üblicherweise die Berufe der Professor und die Krankenschwester und der Journalist sind dann eben Playbooks und die haben in ihre entsprechenden Spielzüge, wie man das eben zum Beispiel Dungeon World zum Beispiel jetzt auch schon kennt. Aber jetzt müssen sie eben mit dem Mythos anlegen und gehen dann vielleicht daran kaputt. Also sozusagen die Conversion.
Das sind interessante Versprechungen, auf die ich mich auch selber persönlich sehr freue, weil ich Powered by the Apocalypse auch durchaus sehr schätze, als narratives System quasi. Was ist für dich das Stärkste an diesem System?
Ich bin Genrespieler. Sei es bei Brettspielen oder Rollenspielen, die Regeln sollten da sein, sollten auch gut sein, auf jeden Fall. Aber als erstes möchte ich wissen, was spielen wir hier? Was ist das Genre? Was ist die Stimmung? Was für eine Welt ist das hier? Und ich will das dann auch möglichst dicht haben und möglichst direkt haben. Und die Apocalypse World Reihen sind meiner Meinung nach die besten, um Genres zu emulieren. Weil durch die Spielzüge und die vorgefestigten Playbooks kann man sozusagen alle Tropes, wie es so schon heißt, diese Genres einbauen und umbauen und reinbringen und es einfach so dicht zusammenweben, dass man den Eindruck hat, ah, jawohl, das ist jetzt das Beste, was wir an Schurkenspiel gerade machen können oder Swashbuckling oder Horror. Bei Fate zum Beispiel fehlt mir das immer, weil es ist so, das kann alles sein, ein bisschen universeller, man packt die richtigen Aspects rein, das ist auch schön, aber ich möchte es dann lieber gerne zugeschnitten haben. Ich möchte lieber gerne exakt das spielen und das habe ich mir den Eindruck, kann ich bei Apocalypse World spielen besser. Und die überraschen mich dann immer noch, weil die zum Teil eben mehr Wissen-Genre als ich oder eben Sachen reinbringen. Und der Spielleiter wird es eben auch nicht langweilig, weil die Spielzüge auch für mich bindend immer neue Sachen reinbringen. Und das macht es für mich auch zu mehr als nur ein One-Shot-Spiel.
Also das perfekte Mantelkleid sozusagen für das jeweilige Genre.
Würde ich so sagen, ja. Also
außerdem muss man ja auch sagen, das Spiel kann man wirklich mit jedem spielen, der irgendwie Rollenspiel schon mal gespielt hat. Also die Regeln sind ja innerhalb von ein paar Minuten erklärt. Die Charakterschaffung läuft über Charakterbücher, wo man ankreuzt und so weiter, je nachdem. Ich glaube, nur bei Blades in the Dark ist es eben komplexer, aber gewollt komplex. Also es soll wirklich crunchiges Erzählspiel sein, würde ich sagen.
Ich bin ja zum Teil auch mit Burning Wheel sozialisiert worden, was kein leichtes Spiel ist, aber ich habe aber gelernt, es ist ein komplexes Spiel, aber es ist nicht kompliziert. Das ist ein wichtiger Unterschied, den man bei Blades in the Dark vielleicht auch erwähnen müsste. Das heißt, je mehr man spielt, desto mehr erkennt man, wie tief eigentlich diese Regeln gehen, wie viel das eigentlich zusammenhängt, ohne dass man jetzt sozusagen mehrere Dinge gleichzeitig jonglieren müsste. Das ist gar nicht notwendig. In den Momenten, das ist eben auch ein Apocalypse World Vorteil, in einem Moment brauche ich immer nur diesen einzigen Spielzug. Ich muss nicht den gesamten Regelteil auswendig im Hintergrund irgendwie wissen. Es reicht, wenn ich diesen einen Spielzug abhandle und dann zum nächsten übergehe. Also es ist immer nur, die Komplexität wird immer in kleinen Happen serviert. Das ist auch sehr nett.
Mundgerecht sozusagen. Ja, dann danke ich euch zweien für diesen interessanten, aufschlussreichen Bericht über die Neuerung und das, was dann auch so kommt. Befürchte schon fast, irgendwas zuckt gerade in meinem Portemonnaie und will da raus. Ich wünsche euch noch eine erfolgreiche und ertragreiche Spiel 2018 mit möglichst vielen interessanten Gesprächen mit Kunden, Partnern, Verlegern und anderen.
Jawohl. Ja, danke schön. Und jetzt gehen wir wieder rein. Es ist kalt hier draußen. Ja.